Hallo und willkommen zum Aue-Podcast. Ja, heute wieder mit mir Martin und Florian. Hallo Florian.
Glück auf.
Und hallo Tobias.
Glück auf.
Ja, Jungs, heute fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Und zwar Florian, du hörst ja sicherlich auch gerne Fußball-Podcasts. Was ist denn dein Lieblingsfußball-Podcast oder was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ich empfehle euch auf jeden Fall einen sehr nischigen Podcast, den Hörfehler-Podcast, der sich ja sehr viel mit Fußball und Kultur, aber auch sehr stark mit Geschichte in vielfacher Hinsicht beschäftigt. Das geht dann ja teilweise in den Interviews, Gesprächen bis Anfang des 20. Jahrhunderts, die Anfänge des Fußball. Ist ein richtig toller Podcast. Und da macht der Nick, macht sich richtig viel Arbeit auch in der Produktion, indem er auch ja sehr viel mit Songs arbeitet, die passend zum Thema sind und auch einfach die Tonqualität ist auch sehr gut.
Ja, ich finde das auch immer sehr krass, wie viel er so an Einspielern baut und so. Und ja, der Nick ist ja auch Lok Leipzig-Fan und wohnt mittlerweile im Saarland. Haben wir heute auch wieder einen schönen Anknüpfungspunkt ans letzte Spiel in Saarbrücken. Viele Grüße auch an Nick, wenn er es hört. Und ich bin da auch schon seit Jahren Unterstützer. Ist ja auch immer cool, wenn man so einen Podcast nach dem Value-for-Value-Prinzip unterstützen kann. Aber es natürlich dann auch keine Barrieren gibt für Leute, die sich das nicht leisten können oder so. Und Tobias, wie sieht's bei dir aus?
Also ich muss ja zu meiner persönlichen Schande gestehen, ich höre ja eigentlich gar keine anderen Fußball-Podcasts. Also ich höre ja sehr viele politische Podcasts und auch sehr viele Gaming-Podcasts. Die Namen darf ich jetzt vermutlich jetzt nicht sagen, aber sehr viele Informationspodcasts. Aber wenn ich mal einen aussuchen dürfte, dann wäre es der Millanton. Denn der Millanton, die haben auch wirklich eine sehr hohe Qualität, auch eine sehr hohe Informationsdichte. Also wirklich, das ist ein großes Team, was dahinter steht. Und wirklich mit einer sehr hohen Soundqualität. Also wenn ich einen anderen Fußball-Podcast hören würde, wäre es vermutlich der Millanton.
Ja, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant für euch. Das war ja auch so ein bisschen so einer der Geburtshelfer-Podcasts. Die haben uns ja auch direkt empfohlen, weil Thomas da den Kontakt hatte. Und wir waren da ja auch, als wir noch in einer Liga mit St. Pauli gespielt haben, regelmäßig irgendwie zu Gast. Genauso auch wie mit dem Padercast damals. Stefan Siemann ist da mittlerweile ja nicht mehr dabei, aber der hatte mir auch so ein paar Tipps für den Einstieg damals gegeben, als wir vor 5 Jahren mittlerweile mit dem Podcast hier gestartet sind. Ja, ich muss die Frage wahrscheinlich auch selber beantworten, oder?
Natürlich.
Natürlich.
Darf ich was empfehlen, was ich selber mache?
Ja, wir sind gnädig.
Also ich muss natürlich dann jetzt Oranje Fußball, der Podcast sagen. Das geht so ein bisschen über den niederländischen Fußball. Mal gucken, wann wir die nächste Folge machen. Ich glaube, Florian kennt den Podcast auch. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ihr kommt da in unregelmäßigen Abständen und fasst dann in unterschiedlichen Konstellationen mit Daniel Zander und André, ne?
Ja.
Meistens dann das Fußballgeschehen aus Holland zusammen. Und das ist schon ganz interessant, wenn man da so ein bisschen so ein Faible für die Liga hat, für die Gegend hat. Ja, das ist schon was Gutes.
Ja, aber ich sag natürlich auch noch was anderes, und zwar Rasenfunk. Ich weiß nicht, ob alle Leute den Rasenfunk kennen. Da gibt's ja verschiedene Feeds, da kann man sich Bundesligaspiele anhören, also was zu Bundesligaspielen anhören, da kann man sich was zu Nationalmannschaften anhören. Gibt auch einen zum Fußball der Frauen und auch eine Liga-Tour, zweite Liga und internationaler Fußball. Da ist Oranje Fußball auch immer mal wieder dabei und ich glaube von Max Jakob Ost, dem Gründer, ist auch eine der Prämissen ja, dass es auch irgendwie frei zugänglich ist und jeder irgendwie das gibt, was er da geben will. Das ist auf jeden Fall ein cooles und unterstützenswertes Projekt. Und ich muss auch sagen, verfolgt ihr die Bundesliga noch? Ich verfolge es eigentlich, wenn überhaupt, nur noch über den Rasenfunk.
Also ich verfolge die Bundesliga ehrlich gesagt überhaupt so gut wie gar nicht mehr. Also ich schaue mir das jetzt auf Kicker an, wenn ich jetzt so auf Arbeit fahre oder so. Aber ich habe so ein bisschen jetzt den Kontakt jetzt zur Bundesliga verloren.
Ich kriege Bundesliga auch gar nicht mehr. Ich höre selbst auch hier vom Rasenfunk den Podcast zur Bundesliga nicht. Selbst bei der zweiten Liga fängt das schon an, dass das bei mir nicht mehr so frisch ist. Da sind es dann eben ausgewählte Vereine, die ich nochmal verfolge. Padercast höre ich immer wieder mal. Und die Ligatour von der zweiten Liga und Arminia aufgrund der Regionalität hier kriege ich nochmal einiges mit. Aber ansonsten bin ich viel bei der dritten Liga einfach.
Kennst du den 4:3?
Ja, 4:3 kenne ich.
Und wie findest du es?
Ach, ganz launig, auf jeden Fall. Das ist ein guter Podcast, finde ich. Die haben auch inhaltlich viele gute Dinge, sind natürlich auch nah dran, indem sie halt auch oftmals Spieler oder Trainer oder Funktionäre eben dann einladen können. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Mischung und mir fällt immer wieder ein, wenn ich das jetzt den höre, erinnere ich mich an Thomas Wagner, der ist ja mit Host dabei, wie er in Hannover in dieser kleinen Pressekabine neben uns stand bei Minusgrade waren es ja nicht, aber es war schon einfach ein räudig kalter und nebliger und unschöner Abend und er stand da neben uns und es gab keinen Kaffee mehr, keine Getränke und nichts.
Und wie er den blauen Engel immer abgefeiert hat, das war auch herrlich. Ich habe das ja auch mal mit den Eigentümern da besprochen. Die fanden es auf jeden Fall cool, dass ihm das so gefällt hat und gefallen hat da und dass er da so auch Werbung für gemacht hat. Ja, auf jeden Fall ein ganz cooler Typ, wenn man ihn nochmal so erlebt. Ja. Dann gehen wir mal in die Spiele. Und zwar, wir haben den ersten Sieg der Saison gefeiert. Ein 2:1 gegen Havelse. Fassen wir mal ganz kurz die Chronologie zusammen. Aue geht in der 4. Minute, kommen sie schnell in Rückstand. Dann hat Ehlers eine Riesenchance zum Ausgleich direkt. Stefanik hat einen Distanzschuss, bleibt aber ohne Torerfolg, also sogar zwei Chancen. Und dann wird Luan Cimnica, eingewechselt in der 63. Minute und erzielt in der 66. Minute das Tor. Und am Ende in der 83. Minute köpft Ullmann nach einer Flanke von Fallmann zum 2:1. Und ganz am Ende gibt es nochmal ein Abseitstor von Stefaniak. Ja, Tobias, wie fandst du denn das Spiel insgesamt?
Also es waren ja wieder insgesamt so zwei gemischte Halbzeiten. Also die erste Halbzeit, muss man ja schon sagen, war Aue jetzt schon auch ziemlich gut, hat aber ihre Chancen nicht genutzt. Also ich meine, letztlich gesehen hatte, glaube ich, Herr Welse, glaube ich, nur eine richtige Chance nach dieser Ecke. Der wird ja auch Martin Mell, glaube ich, sträflich allein gelassen und boxt dann, glaube ich, auch noch ein bisschen vorbei. Und danach war es ja einfach, glaube ich, Powerplay irgendwie von Aue. Und wir hatten da, glaube ich, zahlreiche Chancen, die aber wir allesamt nicht genutzt wurden. In der zweiten Halbzeit ist es dann einfach auch ein bisschen besser geworden. Also wir hatten nach wie vor Powerplay, konnten dann aber auch durch Cimnica zum Beispiel einfach durch dieses Hüfttor, Klammer auf, möglicherweise Ellenbogentor, einfach auch noch den Ausgleich erzielen. Und dann hat ja Ullmann sozusagen nach dieser zweiten wunderbaren Flanke von Fallmann sozusagen dann auch noch genau durch die Hosenträger des Torhüters ja einfach auch noch geköpft. Also im Ende des Tages muss man sagen, war es halt schon ein sehr, sehr verdienter Sieg gegen einen Sieger gegen einen Verein, beziehungsweise gegen den du einfach gewinnen musst, wenn du auch in der Liga bleiben möchtest.
Ja, Havelse mit ganzen, ich hatte gezählt 12, irgendwie im Fernsehen wurde gesagt, 10 Gästefans. Florian, was dachtest du dir, als das 0:1 gefallen ist?
Ich dachte, darf nicht wahr sein, ne? Also das ist, das war mein Gedanke, sozusagen. Es war ja schrecklich, irgendwie da, wie Tobi sagt, sträfig allein gelassen. Und dass das auch so früh passiert und wir dann wieder dem Rückstand hinterherlaufen und die Mannschaft ja unter Druck steht, möglicherweise das Publikum schnell auch kritisch wird, was dann ja auch verständlich gewesen wäre. Aber Tobi hat das ja recht gut beschrieben, dass man ja beide Halbzeiten unterschiedlich gespielt hat, aber in beiden Halbzeiten wirklich sich Chancen herausgespielt hat. Auch klare Torchancen, den Ball dann eben nicht lange Zeit nicht unterbekommen hat, eben auch ein bisschen glücklich dann bei dem 1:1 den Ball
rein. Ich muss ehrlicherweise sagen, beim 0:1 dachte ich, das ist typisch Aue. So, man fängt sich das 0:1 und dann rennt man das ganze Spiel hinterher.
Ja, eben. Und das passte zu dieser ganzen Situation, weil da eben schon mit dem Rostock-Spiel und dann dem Ulm-Spielen. Und jetzt muss man gegen diesen kleinen Verein, der ja jetzt sich auch immer noch in der Tabelle hinter uns gruppiert und sich dann auch eben hoffentlich lange hinter uns gruppiert, muss man halt gewinnen. Und dann haben sie es ja irgendwie so rumgewuppt. Und ich habe aber noch nicht ganz richtig verstanden, wie das so dann doch tatsächlich auf diese Art und Weise zustande kommen konnte mit diesen beiden Torschützen.
Wie meinst du mit den beiden Torschützen? Also meinst du, dass Cimnica das Tor aus dem Nichts schießt, oder?
Ja, irgendwie, also wäre ja also wer sehr aktiv in diesem Spiel war, sehr auffällig, waren Ehlers und Stefaniak auf jeden Fall. Ja. Die haben ja sehr viel gut zusammen connected, gab es ja viele Verlagerungen eben von rechts. Also Ehlers hat ja zu Beginn rechts gespielt und hat dann ist dann eingelaufen, hat diagonal rübergespielt und dann war Stefaniak oft frei. Das haben sie ja richtig gut gemacht. Und es lief viel dann über diese Außen, über schnelle Bälle. Und dann waren das dann doch wieder so zwei Flanken von Fallmann, die irgendwie zu vielen Situationen zu Beginn des Spiels oder bis dahin nicht so richtig zusammenpassten.
Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, das Spiel kann ja ein bisschen anders laufen. Wenn Ehlers den in der 9. Minute macht, dann steht es ja auch schon viel früher 1-1.
Definitiv. Also ich war auch vollkommen, also ich war begeistert von Ehlers an dem Tag, muss ich sagen. Hab dann noch mal reingeguckt in die Vorbereitung von ihm. Er hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich erst zum Mönchengladbach-Spiel war im Kader oder hat gespielt. Also die Testspiele davor war er gar nicht im Kader und hat nicht gespielt. Und war dann ja so ein Aktivposten. Also der war wirklich stark. Und ja, interessanterweise sind dann ja die Tore über dann gefallen, als er eben nicht mehr über rechts kam, sondern auf links gewechselt ist, vielfach, und dann Fallmann scheinbar mehr Platz hatte für seine Flankenläufe.
Hm.
So war so eine Sache, die mir so aufgefallen ist.
Ja, würde ich sagen, dann hören wir mal in das erste Interview rein. Und zwar habe ich mit dem Torschützen zum 1:1 Luan Cimnica gesprochen. Luan Cimnica, heute dein entscheidendes Tor zum 2:1. Wie fühlt es sich an?
Also es fühlt sich überragend an, dann noch vor der Kulisse, vor den Fans. Es war überragend.
Ist es auch dein erstes Profitor?
Nee, das ist mein zweites Profitor tatsächlich, aber vor der Kulisse, vor so einer Kulisse habe ich noch nicht getroffen und heute umso besser, dass es passiert ist.
Wir sind ja relativ schwer ins Spiel gekommen. In der ersten Halbzeit hatte Erik Ullmann die Chance zum 0:1. Danach war es, glaube ich, ist man ein bisschen in den Rückstand hinterher gelaufen. Wie fandest du das Spiel generell heute?
Also ich fand das Spiel ein bisschen schwer am Anfang, weil wir schwer reingekommen sind. Aber ich sag, bei so einem Gegner, der so tief steht, ist immer schwer, schnell reinzukommen, und da haben wir die erste Chance gehabt, leider nicht gemacht. Da Cassis ist hinten leider, aber trotzdem, dann wie wir dann zurückgekommen sind als Mannschaft, war top, fand ich.
Nächste Woche geht's ja schon gegen Saarbrücken weiter. Was erwartest du da?
Also ich erwarte hoffentlich einen Sieg und dass wir genau mit der Mentalität, mit der wir heute aufgehört haben, weitermachen.
Luan Cimnica, vielen Dank.
Ja, Tobias, ein ganz schön schwieriger Name, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber weißt du, ich habe ja auch so die Eigenart, dass mein Name ja auch regelmäßig ja auch wirklich vollkommen falsch ausgesprochen wird. Also, ich habe schon da ganz viele Variationen meines Namens gehört. Düster Weg, Düster Sick, Düster Dieg. Genau. Und also ich hatte ja auch schon Restaurant-Reservierungen, wo die Leute auch gesagt haben, ich darf nicht mehr beim Künstlernamen irgendwie mich reservieren lassen. Also insofern kann ich es sein, Leute, auch schon jetzt sehr gut nachvollziehen.
Ja, es ist echt ein bisschen peinlich, dass ich ihn dann noch gefragt habe und es immer noch ein bisschen falsch gemacht habe. Aber naja, ist halt auch wirklich einfach, einfach schon ein bisschen schwierig. Er hatte ja noch was Interessantes gesagt, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich hatte ihn dann ja gefragt, ob es auch sein erstes Profitor war. Es war aber nicht sein erstes Profitor. Florian, was denkst du, gegen wen hat er da sein erstes Profitor gemacht und für welchen Verein?
Verein müsste ja Sandhausen sein.
Nee, da war in der Hinrunde nämlich bei Stuttgart 2.
Dann gegen Aue.
Nee, auch nicht. Ist jetzt auch ein bisschen schwierig, aber es war ein 2:2 bei Rot-Weiß Essen. Kurz vor Ende 81. Minute hat er auch einen wichtigen Ausgleich für Stuttgart 2 geschossen und ist natürlich dann auch nochmal was anderes, jetzt vor so einer großen Heimkulisse ein Tor zu machen. Kulisse ist auch ein gutes Stichwort. Tobias, wie fandst du denn die Zuschauerzahl?
Ich glaube, das war eine ganz, ganz gute Zuschauerzahl. Also ich kann es jetzt nicht so ganz, ganz genau sagen.
8.359?
Ich finde, das ist für Aue ganz, ganz ordentlich.
Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also es waren ja irgendwie 5.000 im Vorverkauf verkauft. Es war ja auch Sonntag und am Sonntag haben ja manche Leute auch keine Zeit. Also sehr, sehr gute Zuschauerzahl. Ja, wie fandst du generell Luan Cimnica an dem Tag?
Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, letztlich gesehen, es ist natürlich immer so ein bisschen so die große Frage. Also wer soll jetzt unser defensives Mittelfeld jetzt auch besetzen? Und ich finde, dass er da auch definitiv eine sehr, sehr gute Alternative darstellt.
Ja, absolut. Ein weiterer Spieler, der noch ein gutes Spiel gemacht hat, hatten wir ja schon gerade zweimal, ist Pascal Fallmann mit 2 Vorlagen. Hören wir mal rein, was Pascal Fallmann zum Spiel. Pascal Fallmann heute einen 2:1 Heimsieg. Wie wichtig war der Sieg heute?
Ja, brutal. Ich glaube, man hat uns allen angesehen, wie die Last dann abgefallen ist nach dem Schlusspfiff. Wir haben nie aufgesteckt, habe ich schon bei den Kollegen gesagt. Genau das macht uns aus und da wollen wir jetzt weiterarbeiten.
Wie wichtig ist dann doch, das 1:0 zu schießen? Also Erik Majcek letzte Woche gesagt, ihr braucht einen Dosenöffner. War es jetzt der Dosenöffner?
Ja, ich hoffe. Ich glaube, ein paar Leute haben uns noch die Scheiße am Schuh. Die werden auch noch ihre Tore machen. Und dann kann uns, glaube ich, nichts mehr aufhalten.
Mit Saarbrücken steht schon der nächste schwere Gegner an. Was erwartest du da?
Saarbrücken ist immer eklig zu spielen. Das Stadion immer laut, immer voll. Das heißt, gut vorbereiten. Wir wissen, dass es extrem schwer wird. Aber wir werden alles probieren, da die 3 Punkte mitzunehmen und auf der Siegerstraße zu bleiben.
Wünsche ich viel Erfolg gegen Saarbrücken.
Danke.
Ja, Florian, was geht dir dazu durch den Kopf? Ich glaube, Pascal Fallmann kann man schon sagen, einer der Man of the Matches, einer der Männer des Spiels, oder?
Definitiv, mit 2 Vorlagen ist er Man of the Match. Ich finde es immer schön, seinen Wiener Schmäh da zu hören. Er kennt sich, man merkt auch einfach in dem Interview, er kennt sich ja ein bisschen aus, er weiß, in Saarbrücken ist immer was los. Also der ist da schon eher auch mit der Liga, finde ich, so ein bisschen confirm und auch wie Aue das ist. Und ich finde, er hat da auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel gemacht und das freut mich auch für ihn, denn er ist ja in der letzten Rückrunde schon auch nach der starken Hinrunde so ein bisschen abgefallen.
Mhm. War auch beim Kicker wieder in der Elf des Tages zum zweiten Mal in dieser Saison. Ich glaube, das ist auch eine verdiente Nominierung gewesen. Tobias, wer war denn für dich der Spieler des Spiels?
Du meinst jetzt gegen Havelse? Oder Havelse, oh Gott, tut mir leid, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Ja, schwer zu sagen. Also ich würde jetzt eher mal sagen, also ich denke halt schon, das war halt ganz klar Pascal Fallmann.
Mhm. Ja, also wenn man es jetzt am Wert misst, ohne seine 2 Flanken fallen die Tore wahrscheinlich nicht.
Richtig. Und am Ende des Tages sind ja im Fußball die Tore ja das, was am Ende zählt. Natürlich gehört da ja noch viel, viel mehr dazu, wie Verteidigerleistung und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages zählt halt dann auch nur, wer am Ende dann die Tore vorbereitet und wer die Tore dann macht.
Am Ende ist auch ein gutes Stichwort, Tobias. Was denkst du denn zum Abseitstor von Stefania? War es Abseits?
Ich glaube, das war schon auch Abseits. Also ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt, also ich würde da schon sagen, dass es Abseits war.
Hm. Florian, siehst du auch so?
Ich habe es tatsächlich nur einmal gesehen, kann also deswegen gar nicht sagen, also nur in der Live-Geschwindigkeit dann von Magenta, weiß ich nicht.
Ja, ist halt auch müßig am Ende, wenn du gewonnen hast. Ich fand jetzt auch nicht, dass der Sieg irgendwo gefährdet war, sondern dass Aue doch relativ souverän dann noch die letzten Minuten das da über die Zeit gebracht hat. Was ich echt absurd wieder fand, war ja die Nachspielzeit. Ich weiß gar nicht, erste Halbzeit 3 Minuten, zweite Halbzeit gefühlt irgendwie 8 Minuten, ne? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es waren insgesamt über 10 Minuten Nachspielzeit.
Ja, es waren aber auch tatsächlich 2-mal Kopfverletzungen, ne? Mhm. Also hier der Bujelab von Havelse hatte in der ersten Halbzeit eine Kopfverletzung, in der zweiten Halbzeit gab es dann auch am Anfang eine. Da hat es, glaube ich, einfach ein bisschen länger gedauert. War das auch das Spiel, wo es auch schon Trinkpausen noch gab? Habe ich das jetzt?
Nee, ich meine nicht.
Ja, okay. Ja, aber ist halt jetzt so die neue Linie scheinbar. Wobei das jetzt gegen Saarbrücken auch nicht so war. Da wurde auch nicht so lange nachgespielt.
Ja.
Wer weiß.
Saarbrücken ist auch ein gutes Stichwort. Da hatte Pascal Fallmann schon gesagt, da ist nochmal eklig. Tobias, es wurde auch eklig, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das Spiel fing ja aus Auer Sicht relativ gut an, aber Auer geht dann in der 33. Minute durch Brünker, liegt Auer dann hinten, dann direkt Doppelschlag, Elongbo Yomba heißt der, ne? 2:0, dann Yombo, ne? Elongo Yombo. Dann kann nochmal Schmidt verkürzen auf 2:1, dann gibt's aber nochmal einen Doppelschlag von Pick und nochmal Elongo Yombo zum 4:1. Ja, ich glaube, da es ist insgesamt eine Klatsche und Aue hat sich wieder als Aufbaugegner gezeigt, oder Florian?
Ja, total. Das war, also die ersten 30 Minuten fand ich ja sogar noch in Ordnung. Das war ja stabil irgendwie. Da muss ich jetzt sagen, fand ich Saarbrücken auch nicht sonderlich stark dafür, dass sie da, dass der Cheftrainer Schwarz vorher ja schon ordentlich kritisch zu seiner Mannschaft war. Ja, und dann schenken wir halt, oder schenken, ja, in dem Fall ist es dann halt Ryan Malone, der da diesen Pass im Aufbau macht und dadurch den Ball hergibt und ja, dann pense einfach und das war irgendwie typisch Aue und dann war Saarbrücken halt irgendwie relativ im Spiel. Also typisch Aue und frustrierend.
Ja, ich finde es krass, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist jetzt schon die 8. Niederlage aus den letzten 10 Auswärtsspielen. Also ja, Aue war noch nie eine besonders auswärts starke Mannschaft, aber in der 3. Liga ist man jetzt auch wirklich noch mal viel, viel auswärts schwächer als jetzt noch in der 3. Liga, als man vor 10 Jahren dann wieder aufgestiegen ist. Und da war ja auch die Auswärtsspiele auch oft so ein bisschen der Schlüssel dann, die Punkte zu holen. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, Tobias. Der Fehlpass von Malone, der hat so ein bisschen die erste Halbzeit gedreht, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, letztlich gesehen, man muss ja leider sagen, es war ein katastrophaler Fehlpass, der aber so ein bisschen auch den Charakter des Spiels auch geprägt hat. Ich meine, das war eine einfache, häufig einfache Fehler im Aufbauspiel. Man hat da nicht schnell genug umgeschaltet, man ist da nicht schnell genug hinterhergekommen. Und letztlich gesehen muss man sagen, dass alle 4 Gegentore einfach aus Auer Federn entstanden sind.
Mhm. Kann man natürlich so sehen. Ich würde auch sagen, liegt natürlich auch daran, dass Pick überragend ist an dem Tag. Also ich weiß nicht, was er für einen Sahnetag da erwischt hat. An allen Toren beteiligt von Florian Pick. Echt grandios. Und der Doppelschlag, der ist natürlich echt krass. 33. Minute, wo Brünker da trifft nach der Flanke von Pick. Und ja, dann trifft Pick in der nächsten Minute schon wieder selbst. Und dann ist man, da muss man ja ganz ehrlich sein, da hatte ich auch das Gefühl, als ich jetzt im Stadion war, wir können hier wieder nach Hause fahren. Also es gibt heute nichts.
Ja, das ist natürlich einfach wirklich so. Also Aue ist halt eben einfach keine starke Auswärtsmannschaft. Und gegen Saarbrücken zu Hause was zu holen, das ist halt einfach ungemein schwer. Also ich glaube, wir sind heute einfach mit der Offensive, oder wir sind damals von der Offensive von Saarbrücken einfach komplett überfordert gewesen. Ich meine, die haben super kombiniert, wir hatten da keine Lösung dafür. Wir haben sie offensiv kaum vor irgendwelche Aufgaben gestellt. Also ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, ein gutes Ding von Maximilian Schmidt. Da hatten wir wirklich mal ganz, ganz einfach gespielt, aber am Ende des Tages müssen wir auch für uns ganz klar und deutlich eingestehen, das ist jetzt einfach eine verdiente Niederlage gewesen.
Ja, Florian, gegen Chemie hatten wir ja auch schon das Wort Aufbaugegner gehört. Ist Aue wirklich immer der Aufbaugegner oder woher kommt dieser Eindruck, dass man bei der Mannschaft halt die Gegenwehr durchbrechen muss und dann noch relativ leicht den Sieg einfahren kann?
Ja, das Bild ist natürlich einfach auch von der letzten Saison geprägt, also gerade von der Rückrunde. Und auch, ja, eigentlich auch in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde, wo wir immer wieder unterschiedliche Spieler haben, die dann einfachste Fehler machen und damit den Gegner sozusagen wirklich einladen. Fällt mir jetzt spontan das Spiel bei den Dortmunder Amateuren da an im November oder andere Spiele. Das
Fair.
Gut, das ist Systemabsturz, war es ja, glaube ich, ne, hieß es bei uns. Also das kann man ja gar nichts mehr zu sagen. Aber das ist, da sind wir, glaube ich, sehr geprägt von und im Moment werden wir das Ganze noch nicht los. So, ich meine, das ist jetzt der 4. Spieltag. Wir können, also man weiß nicht, bis zum 10. Spieltag hat man noch ein paar andere Gegner. Vielleicht sehen wir dann wieder ein bisschen stabiler. Es tut mir halt auch natürlich total leid, dass Ryan Malone, der ja bis dahin überragend in den ersten 3 Spielen war, dann diesen Fehler macht, aber Fehler passieren. Und das ist, im Moment sind wir ein Aufbaugegner und da muss man auch sagen, dass man einfach auch einen Qualitätsunterschied in den Spielern sieht. Also Pick, Wahnsinn, der hat, wie du sagst, Sahnetag, aber der ist einfach brutal schnell. Ilongo Jombo, super schneller Spieler, Brünker, super Spieler, Rahibic, auch noch eine richtige Offensivwaffe. Das ist einfach sehr stark und da muss ich jetzt mal nochmal sagen, dass ich so insgesamt Saarbrücken jetzt im Verhältnis zu anderen Mannschaften, die ich jetzt gesehen habe, bis jetzt in der 3. Ligasaison, noch gar nicht mal so stark fand. Die hatten auch relativ viele Fehlpässe im Mittelfeld. Also wir sind ein Aufbaugegner. Wir sind irgendwie im Moment, sehe ich uns zwischen Rang 8 und 12.
Weißt du, woher das Wort Aufbaugegner kommt?
Ja, du hast es mir ja geschrieben, also von daher, vom Boxen.
Tobias, was denkst du denn, was ist ein Aufbaugegner ursprünglich?
Na, ein Aufbaugegner ist eigentlich der, glaube ich mal, bedeutend schwächer ist und der einfach dazu dient, einem stärkeren Gegner mit gerade wenig Selbstbewusstsein das nötige Selbstbewusstsein zu geben.
Genau. Es geht da so ein bisschen darum, seine Bilanz aufzubessern, ne, weil man ja auch im Boxen ja auch immer stark mit dieser Kampfbilanz, wie viel gewonnene Kämpfe man hat und so. Und ja, im Englischen heißt es anscheinend auch Journeyman oder Clubfighter Journeyman. Das klingt natürlich auch krass, so jemand, der sich so rumreichen lässt, der ein bisschen halt hin und her fährt und schon taumelt. Ja, also ist natürlich ein hartes Urteil, aber aktuell muss man das auch mal so klar sagen, dass er einfach auch schlecht ist. Also, und dann ja auch die Gegenwehr einfach, ja, schnell durchbrochen ist. Ich meine, klar, wir können jetzt noch rauskramen. Zum Beispiel hatte Stefania noch einen schönen Freistoß, der war nicht schlecht aufs Tor, hätte sicherlich ein Tor sein können, aber gut, wann hat Stefania das letzte Mal ein Freistoßtor für uns erzielt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Im Sachsenpokal oder so vielleicht. Ich weiß es aus dem Kopf wirklich nicht. Und aber ein Lichtblick gab es dann doch noch. Das ist, dass Max Schmidt nach seiner langen Verletzungspause für uns das erste Ligator geschossen hat. Hören wir mal, was Max Schmidt zu sagen hat.
Maxi Schmidt, heute eine 4:1 Niederlage. Ich glaube, da haben wir uns mehr vorgestellt. Vor allen Dingen die zwei Tore waren ja relativ unglücklich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind anders ins Spiel gegangen vorher, haben uns was viel anderes vorgenommen und dann leider, glaube ich, mit den zwei Toren dann nach 30 Minuten, wo es ja eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war und dann halt zwei Tore hintereinander in einer kurzen Zeit, das war halt dann sehr, sehr unglücklich für uns, ja.
Ist jetzt auch dein erstes Tor in der Liga, das zum 2:1. Wie fühlt sich das an?
Ja, persönlich gesehen natürlich gut. Ich habe gehofft, dass mit dem 2:1 mit meinem Tor, dass wir da nochmal ein bisschen Schwung mitnehmen und eventuell nochmal rankommen, was wir auch gemacht hatten, aber hat dann leider am Ende dann doch nicht gereicht.
Wie wichtig ist das für dich jetzt, dass du auch dein Erfolgserlebnis hast als Stürmer?
Persönlich sehr, sehr wichtig. Also jetzt auch nach meiner Verletzung natürlich, jetzt wieder zurück, mein drittes Spiel jetzt in der Saison. Ja, persönlich gesehen sehr, sehr wichtig für den Kopf auch, mein Tor, ja, 100%.
Nächste Woche geht's ja im Sachsenpokal weiter gegen Taucher. Du hast ja auch schon gegen Chemnitz letztes Jahr oder letzte Saison ein Tor gemacht. Was erwartest du da?
Ja, da natürlich, da wollen wir es viel, viel besser machen als heute. Wollen ganz klar den Sieg natürlich einfahren, die nächste Runde kommen. Und da geben wir wieder 100% Gas.
Max Schmidt, vielen Dank.
Ja, wir haben es ja heute so ein bisschen mit der richtigen Aussprache und ich habe ihm auch nochmal vor dem Interview gefragt. Also er heißt wirklich Schmidt und ja, Maxi oder Max. Ja, Max steht in seinem Instagram-Profil. Also ich denke, dass Max Schmidt dann auch die richtige Ansprache ist für ihn. Gut, dass wir das mal geklärt haben, oder Tobias?
Auf jeden Fall. Also mich nervt das ja auch, wenn man mich mit einem falschen Namen anspricht.
Ja, also ich muss für mich persönlich sagen, mir passiert es ja auch oft. Also Leute wissen ja auch nicht, wie man den Namen schreibt. Es gibt auch eine andere Kuriosität, die ich immer ganz lustig finde bei unserem Podcast. Entweder steht immer auf den Karten Aue Podcast oder zwei gekreuzte Mikros und ich weiß auch nie, was ich da sagen soll.
Ja, und Martin, du hast ja auch immer die, was ist jetzt der Vor- und der Nachname, also was ist jetzt der komplette Nachname, ist ja auch bei dir immer das Problem, hörte ich, ne?
Aber auf jeden Fall ein sympathischer Typ, er war dann auch verwirrt, aber mit mir sprechen darf. Also das ist, glaube ich, auch bei neuen Spielern, die noch nicht so oft Interviews gegeben haben. Also da gibt es ja eigentlich nicht dieses, ich darf jetzt mit irgendwem sprechen, sondern man wird ja normalerweise einfach irgendwo hingeschickt und jeder, der da irgendwie akkreditiert ist, kann ja auch fragen, wen er will.
Ja, genau, aber ich meine besser, dass sie halt mal vorher nachdenken, als irgendwie nachher irgendwie die Scherben dann irgendwie zu bereinigen.
Ja. Habt ihr noch was zum Saarbrücken-Spiel?
Ich habe noch eine Frage an euch, theoretisch, also nicht theoretisch, praktisch so. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Mittelfeld finden soll. Also bis jetzt starten wir ja mit Fabisch und mit Uhlmann oder dann alternativ mit Simnica. Das kommt mir alles immer sehr defensiv vor und unsere einzige, wir können nur über die Außen spielen.
Ja.
Also, weil Klausen und Schmidt kommen dann ja jetzt als Doppelpack meistens gewechselt. Es ist sehr flügellastig und dann haben wir andererseits aber keinen vorne, also eine schlechte Strafraumbesetzung, der dann irgendwelche Flanken großartig abnehmen kann.
Das stimmt. So ein bisschen Weinhauer hat ja manchmal auch in der Offensive gespielt im Mittelfeld. Hat ja auch relativ wenig gezeigt. Über Stefaniak lief er manchmal was. Aber sicherlich taktisch war jetzt Günther Schmidt als Mittelstürmer aufgestellt, hat nicht so gut funktioniert. Muss man konstatieren.
Also ich glaube, wir müssen uns jetzt generell mal so fragen, wer jetzt in der Zeit jetzt von Marcel Bär, wenn er jetzt noch verletzt ist oder noch nicht so ganz fit ist, jetzt bei uns allgemein so die Sturmspitze übernehmen kann. Denn ich denke halt so ein bisschen so, Günther Schmidt ist ja im Moment ja, naja, da gerade so ein kleines bisschen verschenkt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das sehe ich auch. Es ist ja so schon, dass wenn man so im Impfumfeld, im Fanumfeld zumindest hört, dann ja, entwickelt sich Günther Schmidt schon, ja, oder hat man kein Vertrauen in ihn und sagt so, das wird aber ganz schön schwer und ja.
Na, der fehlt einfach der Mittelstürmer gerade, ne? Der Mittelstürmer, der auch trifft. Aber wer weiß, vielleicht kann sich auch Max Schmidt jetzt noch weiter Selbstvertrauen holen. Es gibt diese Woche ja auch einen Test gegen Magdeburg am Mittwoch. Ich weiß noch nicht, warum wir das machen. Also ist ja auch Pokalwoche ganz einfach, ein bisschen komisch, aber man wird sich dabei ja was gedacht haben, dass man jetzt gerade auch noch relativ viel testet.
Ja, genau, aber so ein bisschen, also ich denke, das sind jetzt so viele Neuzugänge, das muss ich erst so ein bisschen finden, sich so ein bisschen eingrooven. Also von dahingehend muss man da jetzt auch schon mal gucken, wie sich das die nächste Woche jetzt so, in den nächsten Wochen sich jetzt auch entwickelt. Aber ich stimme der Florian, die hat jetzt durchaus zu, also weil ich halt auch denke, irgendwie, also um die Spitzenplätze werden wir einfach in der Saison nicht mitspielen können.
Ja, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Ich denke, es ist nach oben hin noch mehr möglich, gerade wenn Bär wieder da ist oder wenn wir auch Stürmer haben, die treffen, dann sehen die Spiele auch ein bisschen anders aus. Also da musst du auch nicht gegen Ulm verlieren, da musst du nicht gegen Saarbrücken verlieren. Ja, es kommt halt gerade viel zusammen. So.
Ja, es muss sich irgendwie erstmal noch, hast du ja auch gesagt, alles finden. Ich meine, es haben auch schon wieder sieben Neuzugänge in der Startelf gestanden. Das muss ja irgendwie alles erstmal die Laufwege und Abläufe und allem drum und dran muss ja sich auch erstmal einspielen. Aber im Moment kann einem schon manchmal ein bisschen Angst werden. Aber klar, so eine Saison ist halt lang. Ne? Das sind 4 Spiele erst.
Ja. Eine allerletzte Sache noch. Das ist meine Anreise. Ich habe 8 Stunden ins Saarland gebraucht. Danke an die Deutsche Bahn. Ganz schöner Trip. Also hin um 5 Uhr losgefahren, war dann so um Vierteln, also so kurz nach 1 erst in Saarbrücken, war alles relativ stressig. Wetter, als ich angekommen habe, war ja noch Weltuntergang, aber ich glaube, ihr habt das gar nicht so richtig gesehen, ne? Weil hat die Sonne geschienen, so zum Anpfiff hin.
Ja, du hast das ja geschrieben mit dem Regen und dann ich fand schon, man sah den Spielern an teilweise, dass sie halt im Regen sich aufgewärmt haben, weil die Haare sahen so ein bisschen leicht fettig schon einfach aus. Siffig, weil sie halt, ja, sich schon warm gemacht haben im Klitsch, im totalen Regen wahrscheinlich.
Mm. Gut, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Es gibt am kommenden Samstag ein Sachsenpokalspiel und zwar um 14.15 Uhr, auch eine interessante Anstoßzeit. Ich glaube aber, das Ganze sportlich hatten wir ja schon was von Schmidt gehört, dass es ja auch jetzt darum geht, da weiterzukommen und sich vielleicht auch noch ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Aber das Ganze wird ja von einem anderen Thema überschattet. Und zwar die große Auseinandersetzung mit der Fanszene, die ja gesagt hat, wir boykottieren das Spiel. Ich fasse das mal zusammen. Die Rede ist von den lächerlich hohen Ticketpreisen auf den Sportplätzen in Sachsenpokal. Letzte Saison hat uns schon der VfB Annaberg sowie Emburg Laucha hat sich schon an uns gesund gestoßen. Wir müssen ehrlich sein, damals haben wir versäumt, dagegen vorzugehen. Doch damit ist nun Schluss. Ich zitiere mal weiter. Es ist Zeit, endlich ein Zeichen zu setzen. Wir sind nicht euer Melkvieh. Florian, harte Worte, oder?
Ja, definitiv harte Worte. Ich sehe das zweigeteilt. Man kann natürlich wirklich sagen, die Preise sind schon hoch für Leute aus dem Erzgebirge, die anreisen wollen. Vielleicht auch gerade in der Fanszene noch eher jüngere Leute, die noch nicht viel Geld verdienen oder vielleicht auch noch Schüler sind. Aber mir fehlt so ein bisschen der Aspekt dabei, dass ja auch diese kleinen Vereine, Taucher oder die anderen genannten, eben auch für diese besonderen Spiele mit den vielen Zuschauern, die dann von unserer Seite auch kommen, halt auch einfach recht viel an Sicherheitsdienst und Ordner und Pipapo auffahren müssen, was auch wirklich ein großer Kostenfaktor ist.
Also vielleicht nochmal zu den Fakten. Es sind 14,45 Euro, glaube ich, wovon so 1,50 oder so an den Ticket-Provider gehen. Das wurde ja auch nochmal kritisiert, warum die mitverdienen. Wozu dann die SG Taucher gesagt hat, dass man einen Ticket-Provider braucht, weil man einfach als ehrenamtlicher Verein nicht in der Lage ist, irgendwie einen Vor-Ort-Verkauf anzubieten. Also ich muss dazu auch persönlich sagen, wenn ich mir ein Ticket bestelle sonst, dann zahle ich auch über 5 Euro Versandkosten, damit es aus Aue irgendwie zugeschickt werden kann. Und es hat auch nicht jeder eine Möglichkeit, unter der Woche mal eben an die Geschäftsstelle zu fahren in Aue oder in Taucher oder so. Also ich finde, das ist auch ein bisschen komische Debatte. Irgendwie muss man ja die Tickets an den Mann und an die Frau bringen. Und der zweite Punkt, es wurde dann ja auch nochmal von Tag 24 nachgefragt, wie hoch die Kosten waren letztes Jahr. Und da hat der Vereinsvorsitzende von Glauchau, Patrick Jahn, gesagt, alleine 32.000 Euro für die Sicherheitsmaßnahmen. Wobei das Ganze ja auch ein Risikospiel war, weil es ja eben so nah an Zwickau war. Und dann sind die Kosten für Taucher ja vielleicht ein bisschen geringer. Man muss aber auch sagen, es ist auch ein bisschen komisch, dass erwartet wird, dass so Vereine alles ehrenamtlich machen, oder?
Ja, natürlich, weil letztlich kommt dort ein Profiverein hin. Ich denke, die müssen natürlich auch die Regularien einfach von einem Verband einfach auch erfüllen. Ich meine, wie groß wäre denn jetzt der Image-Schaden, wenn da jetzt irgendwelche Fans von Taucher, und von Auer da irgendwie auf dem Feld aufeinander losgeht. Also ich meine, man sieht das ja manchmal schon, einfach auch das Gewaltpotenzial ist einfach auch im Amateurfußball einfach auch massiv gestiegen. Also
naja, ich glaube, es ist eher problematisch, dass der ganze Anfahrtsweg durch Leipzig geht und du damit ja auch Lok und Chemie so ein bisschen auf der Matte hast oder ja, so Drittstörungen hast oder halt die Störungen durch Anreiserouten oder was weiß ich. Ich glaube, das ist eher der größere Schaden, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch von das Pokalspiel vor 10 Jahren erinnert. Da war die Fanszene ja auch gar nicht da. Also ich finde das jetzt interessant so, also als ob das jetzt was Einmaliges wäre. Aber vor 10 Jahren hat die Spiele in der ersten Runde auch keiner interessiert, in den ersten Runden.
Ja, gut, aber ich glaube, jetzt ist es ja mittlerweile so, ich glaube, dass die Fanszene von Aue ja insgesamt gesehen ja auch ein bisschen jünger geworden ist, vielleicht auch ein bisschen reisefreudiger geworden ist. Und von dahingehend ist es, glaube ich, so einfach, dass auch, glaube ich, das Produkt Fußball jetzt in den letzten 10 Jahren einfach nochmal viel, viel größer geworden ist.
Erinnert ihr euch noch an das Spiel vor 10 Jahren?
Ich nicht.
Ich sogar noch relativ gut. Da hat nämlich ein gewisser Tom Nattermann, glaube ich, 5 Tore gemacht oder so. Und gefühlt war das sein einziges gutes Spiel für Aue. Und das ist auch bis heute der höchste Auswärtssieg oder Sieg generell von Aue, den ich gesehen habe.
Ach,
das ist doch ein gutes Aum für Samstag.
Ich gucke nochmal nach. Er hat 3-mal getroffen. Und ein gewisser Calogero Rizzuto, der ja auch bei Saarbrücken spielt, hat doppelt getroffen. Ah. Ja, das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, ja.
Und ein Christian Tiffert war Kapitän.
Ist das schon alles schon wieder so lange her?
Ja, das ist alles sehr lange her und es ist auch nur noch relativ grau im Kopf vorhanden.
Aber gefühlt war das doch gestern.
Was man noch zu Taucher sportlich sagen kann, diese waren Sachsenmeister 2023/24 und sie haben auch 2 relativ bekannte Spieler und zwar Felix Brückmann und Florian Brückmann. Sagt dir Florian Brückmann was, Tobias?
Ja, Florian Brückmann, der Name sagt mir in der Tat was. Ich kann den gerade nicht so ganz, ganz genau zuordnen.
Er war bei Chemie Leipzig, ich glaube.
Ach.
Ja. Und
stimmt.
Da war doch auch diese Boller-League-Geschichte. Wo er dann irgendwie sehr viel Ärger bekommen hat. Und dann ja auch jetzt weg ist von Chemie Leipzig.
Ja, aber der war doch bei Chemie Leipzig doch eine relativ große Nummer.
Genau. Und aus Jena könntest du den eigentlich auch noch kennen, da war er nämlich auch.
Genau, 17-18 ist er doch, glaube ich, gewesen, oder?
Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen was her.
Na genau, der war auch beim Halleschen FC, beim MSV Duisburg, sogar bei Cottbus. Also ich glaube, der lässt doch die Saison einfach mit seinen, glaube ich, 34 Jahren mittlerweile jetzt ja auch ganz gut ausklingen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wie immer so ein Gegner aus der Sachsenliga. Das ist schon eklig. Also ich denke schon, es wird kein 10-0, sondern da ist die Mannschaft auch richtig gefordert.
Auf jeden Fall. Ich meine, die werden jetzt alles raushauen und ich denke, die werden uns das definitiv auch nicht leicht machen, weil ja auch der Brückmann als Rechtsverteidiger jetzt offensichtlich in 3 Spielen 3-mal getroffen hat.
Ja, Florian, hast du das was vom Alternativprogramm der Fanszene mitbekommen?
Ich habe nur mitbekommen, dass es ein Testspiel mit internationalem Gegner gibt. Aber mehr habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen.
Ich glaube, mehr ist auch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Okay. Und das Ganze soll ja auf dem Stadiongelände stattfinden.
Also Tipp wäre ja jetzt irgendwie naheliegend, wenn international, würde ich jetzt sagen, irgendwas ist ein tschechischer Verein oder so. Oder Tschechien.
Ja, oder die Gerüchte mit Italien. Ja. Aber gut, was da immer auch dran sein mag. Das wird ja auch in der Boulevardpresse so ein bisschen spekuliert.
Ja, lassen wir uns überraschen, ne?
Aber wer soll denn da jetzt spielen? Also spielen da jetzt die Fans irgendwie gegen eine andere Mannschaft, oder?
Das wäre die Frage. Ich meine, ich finde es ja auch interessant, dieses Statement würde ja auch, also entweder war das Statement jetzt mit im Sachsenpokal ja auch so ein bisschen schon vorbereitet und man ist schon länger dran an Alternativprogramm, oder man sucht jetzt einfach was, um nochmal wieder ein Zeichen zu setzen. Ich meine, es war ja jetzt auch einfach in der Fanszene das letzte Jahr relativ ruhig. Also außer jetzt nach der RB-Testspielgeschichte und im Sachsenpokal gab es natürlich auch im Finale Pfiffe, kann man ja auch alles verstehen. Aber danach gab es ja auch mit Nordirland so relativ viel Positives, auch jetzt an der Stimmung im Verein.
Da meinst du, dass die sozusagen eine Fanauswahl aufstellen und dann ein Testspielgegner,
ich weiß es,
wie auch
ich,
immer zusammen. Also
ich weiß ja auch es, eine Fanauswahl. Weiß es nicht, aber es geht ja manchmal auch nochmal darum, irgendwie jetzt nochmal so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, bis hier und jetzt nicht weiter. Aber ich meine, so ein Protest ist ja auch oft jetzt nicht unbedingt erfolgsversprechend auf Dauer. Ja, also guckt euch die ganze Diskussion mit Havelse mit den Ticketpreisen an. Habt ihr das mitbekommen? Also Osnabrück hat sich ja beschwert, dass die Ticketpreise da über 20 Euro waren mit Vorverkaufsgebühren. Haben sie die am Ende selber subventioniert. Dann würde ich sagen, wir haben noch 2 weitere Ligaspiele, in die wir kurz schauen wollen. Und zwar am 13. September spielen wir um 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Gegen Viktoria Köln ist die Bilanz ausgeglichen. 6 Duelle gab es, 2 Siege für Aue, 2 Siege für Viktoria Köln, 2 Remis. Beide Teams sind, glaube ich, relativ ähnlich, gerade sehr wechselhaft. Bei Viktoria Köln gibt es auch mit Marco Pledel, der Kreuzbandriss hat, einen wichtigen Ausfall. Und Viktoria Köln ist ja auch durchaus wechselhaft in die Saison gestartet, oder Tobias?
Ja, genau. Also wie gesagt, Viktoria Köln ist ja mit einem 2-0 gegen Schweinfurt 05 ja auch in die Saison gestartet. Also bei Schweinfurt muss man sich jetzt sicher generell fragen, ob sie überhaupt im Moment die Klasse für die dritte Liga besitzen, aber nur so viel dazu. Gegen Saarbrücken haben sie da dann ja auch ihre Auswärtsniederlage kassiert, so wie wir. Gegen Paderborn sind sie mit 1-3 ausgeschieden. Und gegen Mannheim haben sie dann auch auswärts verloren. Also gegen Jan Regensburg haben sie dann irgendwie auch auswärts verloren. Also man muss es halt eben sehen. Also ich meine, ich muss halt wirklich sagen, die sind halt ähnlich schwach in die Saison gestartet wie wir.
Ich glaube, die haben auch aber den größten Umbruch, den man haben kann. Und zwar ist Olaf Jansen ja nicht mehr Trainer. Florian.
Ja, die haben einen ganz jungen Mann mit Marian Wilhelm, der aber aus dem Verein kommt, also eben dort schon, also 36 Jahre ist er, hat dort schon die A-Jugend trainiert, hat, glaube ich, Viktoria hat dann auch eine relativ gute Jugendarbeit teilweise gemacht, und sie haben natürlich auch mit dem, sind ja Brüder, ne, Stefan und Said Elmala, haben sie ja auch ziehen lassen müssen. Der eine hat ja jetzt gestern für den FC also FC Köln, eben auch sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Da ist ein Umbruch da, auf jeden Fall. Und gegen Regensburg haben sie auch kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer bekommen, der dann aber halt eben zurückgepfiffen wurde aufgrund von Abseits. Also zwei Siege, zwei Unentschieden. Ich bin jetzt mal optimistisch, das sollte ja irgendwie dann doch positiv für uns sein, dass wir da doch noch auch mit drei Punkten aus dem Spiel gehen.
Das ist der erste Trainer, der neben der A-Plus-Lizenz auch die Pro-Lizenz bekommen hat. Ich weiß gar nicht, was die A-Plus-Lizenz genau ist, aber das ist ein interessanter Fun-Fact auf jeden Fall.
Machen wir mal in einem anderen Podcast das Thema, ne?
Die Lizenzen?
Ja.
Ja. Nee, also ich finde zwei Sachen noch interessant bei ihm. Er hat ja noch sogar beim Vorgängerverein von Viktoria Köln gespielt. Also bevor diese Neugründung war oder wie auch immer. Und er hat mit Jens Hertel bei Babelsberg zusammengespielt. Oder quasi unter Jens Hertel. Jens Hertel war damals Co-Trainer und er hat wohl ein paar Mal bei den Profis ausgeholfen. 2007, 2008. Ja, kleine Welt.
Na, kleine Welt. Die Fußballwelt.
Ja, und dann kommt schon das nächste Spiel, und zwar gegen Energie Cottbus. Das ist ja immer ein heißes Duell. Und es gab ja auch beim letzten Spiel einen ausverkauften Gästeblock. Wir haben da, glaube ich, relativ unglücklich verloren oder durch eine zweifelhafte Entscheidung einen Elfmeter in der allerletzten Minute. Ich kann mich noch daran erinnern, Jens Härte und Menes Pepic waren damals auf jeden Fall sehr, sehr sauer, als ich sie interviewt hatte. Und ich glaube auch insgesamt, Cottbus ist auch sehr ähnlich wie wir in die Liga gestartet. Und Tobias, Cottbus, da war ja zu erwarten, dass der große Umbruch stattfindet. Der ist dann aber ausgeblieben.
Ja, in der Tat. Also die konnten ja ihren Kader, die ja natürlich relativ gut zusammenhalten. Also der Benke, der hatte sich halt leider verletzt. Das ist halt, wie ich finde, eigentlich ziemlich bitter, weil eigentlich ist das ja kein Torhüter für die dritte Liga. Und ich glaube aber, das große Problem könnte natürlich Pele Wollitz werden.
Du meinst, weil er so wechselhaft ist und so emotional?
Oder einfach so ein Meckerer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das ist halt leider so ein Trainer. Ich weiß nicht, wie oft war der jetzt da schon Trainer? Dreimal, viermal?
Ja, oft und auf jeden Fall.
Sehr oft und war das irgendwie auch mal zwischenzeitlich irgendwie als Sportdirektor ja auch mal eingeplant und ist halt immer so ein Trainer, der halt immer die Schuld auch bei anderen sucht. Ich meine, der hat auch letztes Jahr auch einen Spieler ja auch da so megamäßig vorgeführt in dieser einen Pressekonferenz.
Kraus, der ja dann zu Rostock gewechselt ist.
Genau. Das fand ich halt auch eine ziemlich fragwürdige Aktion. Also ja, also das war schon, muss ich halt wirklich sagen, es ist halt so ein, wie soll ich das sagen, es ist eine polarisierende Persönlichkeit.
Ja, ich muss ihn noch mal kurz korrigieren. Er heißt Elias Bethke. Wir sind ja heute bei den Namen richtig. Wir wollen es ja heute alles richtig machen. Und der Top-Torschütze von ihnen ist aktuell auch Tolcay Sigerci, heißt wahrscheinlich richtig ausgesprochen. 4 Tore hat er diese Saison schon gemacht. Ist ja auch für einen Mittelfeldspieler echt eine gute Quote nach 4 Spieltagen.
Ja, aber Cigerci ist halt auch kein Spieler jetzt irgendwie auch für die dritte Liga. Also der gehört eigentlich auch mindestens in die zweite Liga.
Ja, Florian, was denkst du, was gibt's da in Cottbus?
Das wird ein schweres Spiel. Also auch wenn die ja ähnlich wechselhaft gestartet sind, wir haben letzte Saison gut ausgesehen, also gut, relativ gut ausgesehen, haben keine Punkte mitgenommen, aber da habe ich jetzt auch nicht so gute Erinnerungen daran, dass wir viel immer gepunktet haben. Also ich befürchte, nachdem ich beim letzten Mal im Podcast mit euch so positiv war fürs Auswärtsspiel und Tobi mir dann sagte, ach Mensch, das glaubst doch wirklich nicht so sinngemäß. Ich glaube, da gibt's vielleicht ein Unentschieden und das wäre schon gut. Und ansonsten sehe ich da eher eine Niederlage.
Ja, es ist auf jeden Fall die Bilanz relativ schlecht, gerade in der dritten Liga. Wobei man ja sagen muss, als Aue gegen die in der zweiten Liga gespielt hat, waren ja auch nochmal die Kräfteverhältnisse auch nochmal anders. Da war ja Cottbus schon immer noch der größere Club, der dann gerade aus der Bundesliga runterkam oder so. Also das war ja immer auch relativ schmerzhaft gegen Cottbus.
Ja, auf jeden Fall. Da gab es doch dieses legendäre Böller-Spiel. Das ist jetzt bestimmt schon so. Patrick Sander, ich glaube, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her.
Ja, fast, würde ich sagen.
Na.
Im alten Stadion noch, ne? Also, ja. Logisch.
wo das große Gerücht dann war, dass das ja eigentlich von irgendwelchen Cottbus-Fans ausgegangen sei.
Das wäre schon krass.
Genau.
Dann kommen wir noch zu den weiteren Themen. Danke für eure ganzen Saisonwetten. Es war auf jeden Fall sehr viel, was bei uns eingekommen ist. Wir werden das mal schauen, wie wir das irgendwie präsentieren oder wie wir das alles verarbeiten. Ist ja dann doch immer ein umfangreiches Thema. Grüße auch an den Hörer, der mich am Samstag angesprochen hat in Saarbrücken. Und danke für eure Treue. Letzte Saison haben wir über 33% mehr Aufrufe gehabt. Das ist doch eine schöne Steigerung, oder Florian?
Ja, definitiv. Das ist sehr schön, dass wir so viele Leute erreichen und die sich anhören, wie wir so über Aue mal besser, mal schlechter reden. Das macht Spaß und freut uns, dass so viele daran teilhaben.
Ja, ein Thema hatten wir noch gerade beim Havelse-Spiel vergessen. Es war noch ein emotionaler Moment vor dem Spiel. Und zwar wurde Stefan Gerlach verabschiedet, der seit über 60 Jahren auf der Bühne stand und seine Karriere jetzt im Alter von 78 Jahren beendet hat. Und ich glaube, jeder, der das so sich angesehen hat, auch im Social Media, da kam schon relativ rüber, dass es ein krass emotionaler Moment auch war für alle, die da waren. Was verbindet ihr damit, Steff Gerlach?
Es ist eine Ikone.
Also wie gesagt, ist halt jemand, der natürlich, glaube ich, ganz, ganz viele dieser Aue-Fansongs geschrieben hat. Und das wird man natürlich auch immer wieder mit ihm verbinden. Aber ich denke, mit 78 kannst du, glaube ich, jetzt auch mal in Rente gehen. Ich meine, er wirkt ja auch schon ein kleines bisschen gesundheitlich angeschlagen. Also soll er doch seine letzten Jahre noch mal so ein bisschen von seinem Ruhm leben und von dem, was er da verdient hat. Und einfach, da wünsche ich ihm einfach auch nur noch mal allerbeste Gesundheit.
Florian?
Für mich ist Steff eine absolute Ikone. Also den habe ich auch wirklich noch präsent aus meinen Anfangsjahren von Aue, Anfang der 2000er. Da hat man ihn ja, also er ist ja auch bei vielen Spielen, also bei nahezu allen Heimspielen gewesen, hat man im alten Stadionblick ihn angetroffen. Da hat er auch seine Gitarre dabei gehabt, hat auch nochmal ein Liedchen angestimmt. Also das ist einfach ein genialer Typ und gehört irgendwie zum Verein dazu, wie einige andere Leute, die ich da immer wieder getroffen habe. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Zukunft, dass er noch möglichst viel von seinem Leben hat.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Florian. Habt ihr noch was für heute?
Ja, nochmal so ein Spaß hinten dran. Martin, ich glaube, du hast ja vorhin die Auswärtsschwäche von uns festgestellt. Ich glaube, wir müssen mal wieder zusammen auswärts in den Gästeblock gehen. Dann gibt's auch wieder einen Auswärtssieg. Ne? Der letzte Sieg war in Wien-Wiesbaden. Oder bei Wien-Wiesbaden.
Das ist ja echt krass.
Da waren wir im Block.
Ja, aber gegen Ingolstadt war ich auch im Block. Da war auch kein Sieg.
Da war ich nicht.
Ja, naja. Vielleicht hast du ja nicht Unrecht. Ich denke mal drüber nach. In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.